Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat. Zu Gast ist heute die Übersetzerin Marie Alpermann, die in den letzten Jahren so viele interessante Projekte aus dem ex-jugoslawischen Sprachraum bzw. den BKMS-Sprachen übersetzt hat, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis wir hier miteinander reden würden. Und mit einer ihrer Autorinnen habe ich sogar schon im Podcast gesprochen, und zwar mit der bosnischen Schriftstellerin Leyla Kalamujic. Anlass meines Gesprächs mit Marie Alpermann ist nun jedoch der Roman Mitgift der kroatischen Autorin Antonella Marušić. Das Buch ist im Februar 2024 in der Edition Converso erschienen. Liebe Marie, ich freue mich sehr und sende Grüße aus Wien an der Donau nach Halle an der Saale. Hallo.
Hallo, Tino. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Und ich freue mich umso mehr, als, das können wir, glaube ich, ruhig erwähnen, dass wir, weil wir einige technische Probleme hatten, aber jetzt funktioniert alles gut. Und es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man sich persönlich trifft, aber ich war jetzt dieses Jahr auch nicht in Leipzig bei der Buchmesse, da haben wir uns vor 2 Jahren auch kennengelernt, aber du warst natürlich da und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das so ein fixer Termin für dich im Kalender ist.
Ja, das stimmt. Seit ein paar Jahren auf jeden Fall.
Und bevor wir einsteigen, erstmal wie gewohnt einige Worte zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Marie Alpermann studierte Slawistik in Halle, lebte in Kyiv, Ljubljana, Sarajevo und Novi Sad und arbeitete einige Jahre im bildungspolitischen Bereich, bevor sie sich vor knapp 5 Jahren auf das Übersetzen konzentrierte. In ihrer Arbeit interessiert sie sich vornehmlich für zeitgenössische, feministische, queere und nationalismuskritische Literatur. Und in diesen Bereich fallen auch ihre aktuellsten Publikationen. Und ich möchte hier 3 Titel aus dem vergangenen Jahr 2023 nennen. Der Sommer, als ich fliegen lernte, von Jasminka Petrovic, ein Jugendbuch, erschienen im Tulipan Verlag. Hunde und andere von Biljana Jovanovic, gemeinsam übersetzt mit Tijana Matijevic. Sowie Werte Käfer und andere Gruselgeschichten von Mascha Kolanovic. Die 2 zuletzt genannten Titel sind im Berliner ETA Verlag erschienen. Marie Alpermann ist nicht nur eine mit zahlreichen Stipendien bedachte Übersetzerin, sie arbeitet darüber hinaus auch als Lektorin und Literaturscout und organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Lesungen. Im Podcast und an anderer Stelle spreche ich regelmäßig mit ÜbersetzerInnen und dabei fällt auf, dass der Weg zu einer Sprache und Region, aber auch zum Übersetzen oft ganz unterschiedlich aussieht. Viele haben biografisch-familiäre Bezüge zu einer bestimmten Region, andere dann wieder überhaupt nicht. Einige interessieren sich schon früh fürs Übersetzen, andere stolpern scheinbar zufällig hinein. Wie war denn das bei dir? Also vielleicht zunächst bezogen auf das Interesse für Ost- oder Südosteuropa. Du hast ja Slawistik studiert auch. Wie hat sich denn dieses Interesse entwickelt?
Ja, wenn ich ganz früh anfange sozusagen, also es gibt keinen familiären Hintergrund in diesem Sinne, aber ich bin in Franken, also in Bayern, zur Schule gegangen und auch aufgewachsen, allerdings mit Eltern aus Ostdeutschland und hatte da irgendwie über meine Familie so ein Interesse mitbekommen. Unter anderem haben sie mich überredet, in der 8. Klasse einen Schüleraustausch nach Russland mitzumachen. Das gab es damals zwischen Erlangen und Wladimir. Also da war ich 14 Jahre alt und für 10 Tage in Russland, konnte kein Wort Russisch, hatte aber eine ganz nette Gastfamilie. Das war sehr aufregend. Und durch dieses zur Schule gehen mit bayerischem Lehrplan, aber Eltern, die aus Ostdeutschland kommen, habe ich irgendwie schon in der Schule öfter mal gemerkt, dass wir so diesen Teil von Deutschland gar nicht behandelt haben, aber noch viel mehr ja auch ein extremes Unwissen oder also irgendwie auch schmerzliches Fehlen von Informationen über den ganzen osteuropäischen Raum. Und irgendwie hatte ich so ein Interesse für die Region, sehr diffus. Und dann habe ich nach der Schule einen Freiwilligendienst gemacht mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. So eine sehr tolle Organisation war ich in Kiew. 1 Jahr und habe mit ehemaligen Zwangsarbeitern, die in Deutschland während dem Zweiten Weltkrieg arbeiten mussten, zusammengearbeitet. Also ich habe sie besucht und ihre Geschichten gehört, ein bisschen im Haushalt geholfen. Und konnte da auch viel reisen in der Zeit von Kiew aus. Und dann wollte ich etwas mit der Sprache und dem Kulturraum studieren und habe mich zunächst für sogenannte Russlandstudien und Südosteuropa-Studien entschieden. ich musste noch eine zweite Region wählen und da habe ich tatsächlich relativ intuitiv aus dem Bauch heraus, weil ich wusste, dass ich nichts weiß über diese Region, mich für Südosteuropa entschieden. Ja, und dann war es aber in Halle die Südslawistik, damals und auch noch jetzt, sehr kleiner, aber sehr engagierter Studiengang mit Institut, mit sehr aktuellen Themen und wir haben von Anfang an aktuelle Literatur gelesen und auch teilweise die AutorInnen kennengelernt sogar, sodass mein Interesse zunehmend Richtung Südosteuropa ging. Und ja, ich hatte auch schon im Studium tatsächlich zweimal das Modul Literatur übersetzen mitgemacht, aber nie daran gedacht, das beruflich zu machen. Damals wollte ich immer so im sozialen Bereich arbeiten und irgendwie über Umwege wieder reinkommen in so eine Bildungsarbeit, obwohl ich nicht Pädagogik studiert habe. Das hat dann auch geklappt mit so Koordination von internationalen Freiwilligendiensten. Da habe ich mit jungen Menschen gearbeitet, die für ein Jahr lang wiederum nach Halle gekommen sind. Sehr viele davon vom Balkan, aber auch aus anderen Ländern. Und habe sie so begleitet. Das war eine sehr herausfordernde, auch sehr abwechslungsreiche und schöne Arbeit, aber wirklich auch anstrengend, weil man die jungen Menschen durch diese Krisen begleiten muss und zugleich sehr, sehr viel Bürokratie zu bewältigen hat. Und dann hatte ich aber immer noch nicht meine Masterarbeit geschrieben. Ich hatte so mitten im Studium angefangen zu arbeiten. Und als ich dann für die Masterarbeit 9 Monate sozusagen frei bekommen habe, luxuriöserweise von dem Verein, und in der Bibliothek saß und Literatur analysieren durfte und schreiben durfte, habe ich gemerkt, dass es mir einfach so viel Spaß macht und mir besser geht, irgendwie so mit Texten tatsächlich arbeiten zu dürfen und ich da so große Freude habe. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich eine Doktorarbeit schreiben will in Literaturwissenschaft, aber hatte auch schon parallel diese Idee, vielleicht das Übersetzen zu versuchen. Und dann hatte ich Glück mit dem ersten Buch, aber vielleicht ist das dann schon die nächste Frage.
Das ist eventuell schon die nächste Frage. Ich finde nur gerade ganz interessant, dass wir uns eigentlich beide aus einem Unwissen heraus eigentlich für eine bestimmte Region interessiert haben. Also gar nicht mal, weil wir die so gut kennen, ob nur aus familiären Gründen oder durch einen Urlaub, sondern tatsächlich aus so einem Wunsch heraus, mehr über eine Sache zu erfahren, von der man viel zu wenig mitbekommt.
Ja, tatsächlich. Also ich bin auch zu jung, um mich jetzt aktiv daran zu erinnern, wie in den Nachrichten was über den Bosnienkrieg kam zum Beispiel. Und wir waren dort nie im Urlaub in Kroatien oder so. Aber so unbewusst habe ich wohl doch ein Wissen darüber bekommen, dass ich nur ein sehr diffuses und sehr negatives Bild von dieser Region habe und eigentlich gar nichts weiß.
Mhm. Ja. Ja gut, aber dann hast du dich ja in gewisser Weise gegen die Menschen und für die Texte entschieden, wenn man sich den beruflichen Werdegang anschaut. Nicht, dass man nicht, irgendwie, dazu kommen wir dann auch noch nicht, dass man nicht bei der Textarbeit auch sehr viel mit Menschen zu tun hätte.
Ja.
Aber du hast schon gesagt, es hat sich da irgendwie was ergeben. Also dein Interesse wurde dann plötzlich sehr konkret. Was hat sich denn da ergeben?
Ja, ich war tatsächlich auf der Buchmesse in Leipzig 2019, glaube ich, und habe eine Lesung gehört mit Leyla Kalamuic und habe sie tatsächlich direkt nach der Lesung einfach angequatscht, ob ich denn versuchen darf, eine Geschichte von ihr zu übersetzen. Erstmal so einfach probieren. Es war noch ohne konkrete Idee, das dann auch zu veröffentlichen und so. Und sie hat mir, nett wie sie ist, direkt ihr Buch in die Hand gedrückt sogar und noch die E-Mail-Adresse dazu geschrieben, falls ich irgendwie Fragen habe. Und ja, mach doch ruhig. Und ich habe dann erst später, als ich mich dann ja wirklich vertieft habe in die Geschichte und die selber gelesen habe, das konnte ich auf der Messe während der Veranstaltung gar nicht jetzt so schnell umreißen, ob ich die Geschichten wirklich mag. Aber dann habe ich erst gemerkt, dass sie einen wundervollen Stil hat, so ganz knapp große Geschichten erzählen kann und das wirklich schön ist und auch sehr Spaß macht zu übersetzen. Ja, und das habe ich dann einfach versucht. Ich habe so 2, 3 Geschichten übersetzt und dann hatte ich mehrmals Glück. Ich habe nämlich über meine Masterarbeit über Sascha Ilics zweiten Roman Part Columbia darüber den Autor kennengelernt und ein Interview mit ihm geführt. Und kurz danach hat Elvira Veselinovic für den Etta Verlag seinen ersten Roman, Das Berliner Fenster, übersetzt und sie haben eine Lektorin gesucht. Und ich hatte zwar bis dahin noch nichts lektoriert, kannte nun aber den Autor ziemlich gut und dann haben sie mich gefragt. Also der Autor hat mich quasi vorgeschlagen.
Mhm.
Und das habe ich dann auch einfach gemacht, ohne so richtig zu wissen, wie es geht.
Aber ja, so ich läuft glaube, das.
Die meisten fangen an, irgendwann muss genau. man anfangen. Und ja, habe so die Übersetzerin Elvira Veselinovic auch kennengelernt und den Etta Verlag, den kannte ich vorher auch nicht, war ja auch noch recht neu damals. Und habe mich dann, als die Zusammenarbeit so nett war, getraut, diesen anderen Vorschlag von mir einzubringen und die Verlegerin anzuschreiben, also nachdem auch Elvira Veselinovic gesagt hat, ich kann das ruhig machen. Und dann hatte ich wieder Glück, weil nämlich Petja Lund vom Etta Verlag sogar Leila Kalamuic schon kannte. Sie war nämlich zufällig bei einer szenischen Lesung von ihrem Theaterstück im Deutschen Theater in Berlin gewesen und war begeistert von ihrem Text. Mhm. Und dann hatte sie eigentlich sehr schnell großes Interesse. Und dann hat sich der Etta Verlag bei Traduki beworben, die haben das gefördert und parallel wurde ich beim Übersetzerfonds für das Nachwuchsprogramm Hieronymus genommen und durfte an einem Workshop teilnehmen mit 11 anderen Übersetzerinnen, die gerade anfangen aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche. Und dann habe ich noch ein Bode-Stipendium, sogenanntes, vom Übersetzerfonds bekommen und dann hatte ich die tolle Möglichkeit, Brigitte Döbert, renommierte Übersetzerin aus dem Bosnisch-Kroatisch-Serbischen, als Mentorin zu bekommen für mein erstes Buch. So, das war so eine Reihe von schönen Verkettungen, sodass dann das erste Buch, Nennt mich Esteban, genau, beim Etta Verlag erschienen ist.
Und diese Übersetzungsproben, die du gemacht hast, waren die dann schon aus diesem Buch auch?
Ja.
Genau, das bietet sich ja an, also eben, wenn Sie das kennen, beziehungsweise ich hatte die Autorin ja auch schon im Podcast, das sind so in verschiedenen kleinen Geschichten erzählte Roman ist das. Also wenn man es Roman nennen möchte, man kann es Roman nennen, muss man nicht, aber es ist, glaube ich, auch nicht falsch.
Ja, das ist ja auch wichtig, so einen Teil zu übersetzen, gerade wenn der Verlag das Original nicht lesen kann und ich sie überzeugen will,
genau.
dass das ein gutes Buch ist.
Genau, das ist immer so der schwierige Fall, weil in sehr vielen Verlagen gibt es einfach keine LektorInnen, die die entsprechenden Sprachen beherrschen. Und da braucht man dann im besten Fall eben Übersetzungsproben und Gutachten. Und das ist ein gewisser Aufwand, der auch ein Grund dafür ist, warum so wenig aus Osteuropa übersetzt wird, weil sich viele diesen Aufwand, der gar nicht so hoch ist, gar nicht machen möchten. Aber beim Englischen ist es natürlich einfacher oder beim Französischen, weil deutlich mehr Leute diese Sprachen beherrschen. Du hast jetzt eben auch schon Workshops bzw. Stipendienprogramme erwähnt. In deiner Kurzvita findet sich auch der Satz, in den letzten Jahren hat sie an zahlreichen Werkstätten zum Literaturübersetzen teilgenommen und schätzt den Austausch und das Feedback von Kolleginnen sehr. Und da möchte ich auch gleich auch noch zwei Fragen stellen, denn vielen erscheint das Schreiben oder Übersetzen ja als ein einsames Geschäft, das durchaus der Fall sein kann, es gibt ja solche und solche. Aber bei diesen Tätigkeiten geht es natürlich auch um ein Handwerk, das geschult werden möchte. Wie funktionieren denn diese Workshops und Werkstätten eigentlich genau? Wie läuft sowas ab? Du hast eben schon gesagt, da kommen 11 Personen zusammen, die irgendwas machen die zusammen. Was ist das?
Ja, es kommt natürlich auf den thematischen Schwerpunkt, auf die Art der Werkstatt an. Aber die meisten, an denen ich teilgenommen habe, waren tatsächlich nur mit der Zielsprache Deutsch. Dadurch, dass es so viele verschiedene Sprachen waren, aus denen übersetzt wurde, konnten dann die wenigsten von uns im Raum diese Sprache. Und das muss dann die Übersetzerin, Übersetzer, deren Text gerade besprochen wird, dann erklären, falls Fragen aufkommen. Aber man kann tatsächlich so viel nur an dem deutschen Text arbeiten und ja auch erkennen, ob eine Übersetzung funktioniert oder nicht. Und da ist das Feedback von zum Beispiel 12 Menschen oder 8 so viel wert. Alle finden irgendwelche anderen Stellen, an denen sie gestolpert sind oder noch vielleicht eine andere Idee haben. Das ist einfach extrem viel wert und hilft, einen Stil zu finden für das Buch, knifflige Fragen zu klären. Und oft haben wir dann noch so einen thematischen Schwerpunkt in den Werkstätten. Also das Letzte, was ja auch mit Mitgift zu tun hat. Dafür habe ich mich extra angemeldet für eine Werkstatt zu Umgangssprache und Dialekt. Wie kann man das eigentlich übersetzen? Und wir haben tatsächlich eine Woche darüber geredet. Slang, Umgangssprache, Dialekt, sehr unterschiedliche Texte, mündliches Erzählen, ja. Vielleicht kann ich da später auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Dann habe ich auch noch sogar schon dreimal an den Vice-Versa-Werkstätten teilgenommen, die wiederum Brigitte Döbert und Helen Sinkovic aus Zagreb organisieren. Und das funktioniert ein bisschen anders, weil es eben zweisprachige Werkstätten sind, wo alle dann jeweils die andere Sprache ja verstehen, aber in zwei verschiedenen Richtungen übersetzen und von beiden Sprachen MuttersprachlerInnen oder Erstsprachen da sind. Und da kann man auch nochmal ganz andere Fragen stellen, vielleicht zum Textverständnis. Ja, aber oft haben wir auch da dann unter den zum Beispiel kroatisch-serbisch Sprechenden, die haben sich dann gegenseitig mehr Feedback geben können und wir unter den deutschsprachigen. Also es funktioniert letztlich doch auch ähnlich, dass man in der eigenen Muttersprache einfach am meisten beitragen kann sozusagen an kreativen Ideen oder halt auch kritischen Nachfragen, dass irgendwie man was nicht verstanden hat. So, das ist ganz wichtig, dieser Blick von außen. Ja.
AutorInnen werden häufig so nach Schreibeinflüssen gefragt, nach anderen prägenden SchriftstellerInnen oder nach Idolen, die sie ganz besonders für ihre Arbeit bewundern. Gibt es sowas bei ÜbersetzerInnen beziehungsweise bei dir auch? Gibt es so Personen, auf die du besonders ausschaust und oder denkst, irgendwie die, hier wird eine Meisterschaft, eine Meisterinnenschaft erreicht, da möchtest du eigentlich auch noch hinkommen?
Ja, die gibt es sicherlich. Also Brigitte Döbert habe ich schon erwähnt, Rosemarie Tietze, bei der durfte ich auch an einem Workshop teilnehmen, zusammen mit Miriam Mandelko. Ich bin allen, gerade älteren oder einfach erfahreneren KollegInnen, extrem dankbar, die so viel von ihrem Wissen auch weitergeben, also gar nicht knauserig damit sind, im Gegenteil. Also ja, also nicht nur zu meinem Text dann Anmerkungen haben und wirklich gute Vorschläge, sondern auch jahrelang gesammeltes Wissen weitergeben. Also zum Beispiel auch systematisiertes Wissen. Das hat Rosemarie Tietze in dem Workshop, an dem, glaube ich, viele von uns teilgenommen haben. Wie redigiere ich mich selbst? Also wie kann ich mit bisschen Abstand selber meinen Text verbessern? Und da hat sie ein ganzes Raster erstellt an Kategorien oder also an Dinge, auf die man achten sollte nacheinander. Oder Cornelia Hollfelder von der TAN, bei der hatte ich diesen Workshop zu Umgangssprache und Dialekt. Und auch da habe ich, das ist ein großer Schatz, da konnte ich mir ganz viel Anregung holen für diese Übersetzung. Also das ist wirklich sehr viel wert und ja auch wichtig, weil die wenigsten von uns haben jetzt diesen Masterstudiengang in Düsseldorf Literaturübersetzen studiert, gerade aus den sogenannten kleinen Sprachen wie meine. Ja.
Du konzentrierst dich in deiner Arbeit, auch deiner Kurzvita entnommen, beziehungsweise man erkennt es natürlich auch ganz gut, wenn man sich anschaut, welche Bücher du bis jetzt gemacht hast. Also du fokussierst dich auf zeitgenössische, feministische, queere und nationalismuskritische Literatur. Wie hat sich denn dieser Fokus genau ergeben und warum ist dir dieser Fokus wichtig?
Also nationalismuskritisch sicherlich aus meinem Studium. Diese Südosteuropa-Studien beziehungsweise Südslawistik. Da haben wir eigentlich immer so Autorinnen, Autoren kennengelernt, die auch sich distanzieren von diesem nationalistischen Diskurs in Südosteuropa oder in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Damit bin ich sozusagen schon aufgewachsen, stimmt nicht, aber damit bin ich rein eingeführt worden in diese Region, sagen wir so. Was ich sehr toll finde und wichtig. Muss auch sagen, in Abgrenzung zu der Ostslawistik, die so viel unpolitischer war, also zumindest der Sprachunterricht. Ja, und feministische Literatur ist auch einfach mein persönliches Interesse. Und ich hoffe, das ist klar. Ich würde natürlich überhaupt nicht ausschließen, auch andere Bücher zu übersetzen. Aber wenn ich jetzt schon selber den Aufwand betreibe und ein Buch vorschlage und versuche, einen Verlag zu finden und sozusagen auf eigene Kosten ja erstmal diese Probeübersetzung mache und ein Exposé dazu schreibe und so, dann wähle ich logischerweise Dinge, die mich auch selber interessieren und überzeugen. Und außerdem ist es mir schon durchaus ein feministisches Anliegen, weibliche oder queere AutorInnen zu übersetzen, weil sie einfach weniger Sichtbarkeit haben. Also eine interessante Studie, in die ich reingelesen habe über die Literaturkritik in den Ländern, also zum Beispiel Serbien. Nur 22% aller Kritiken werden über Werke von AutorInnen geschrieben tatsächlich, obwohl fast die Hälfte der Schreibenden auch Frauen sind. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Missverhältnis, was dann eben zu weniger Sichtbarkeit führt, also weniger Preise, weniger Verkauf und dann auch weniger Übersetzungen in andere Sprachen. Und wenn ich da sowieso eben initiativ Bücher vorschlage, ja, dann versuche ich da so ein bisschen entgegenzuwirken.
Ich meine, dieses Missverhältnis haben wir natürlich selbst schon bei deutschsprachigen Veröffentlichungen. Aber mir wird auch immer wieder klar, irgendwie auch in meiner Bloggerarbeit irgendwie, dass es mitunter echt schwierig ist, Literatur von Autorinnen zu finden. Ich habe so das Gefühl, dass gerade in den 90ern während der Kriege wurde deutlich mehr übersetzt, finde ich noch, als jetzt, weil es dann irgendwie ein größeres Interesse gab aus diesen politischen Gründen. Das meiste aber tatsächlich von Männern. Deshalb war mir das irgendwie, als ich dann noch bei einem kleinen Verlag hier gearbeitet habe, auch immer wichtig, da vor allem nach Frauen und queeren Stimmen zu suchen. Die Autorinnen, die ich haben wollte, an die bin ich dann nicht gekommen. Das sieht man von außen immer nicht. Aber das war schon ein klarer Fokus, einfach weil es gibt generell nicht viel, aber das, was da ist, kommt dann doch meistens von Männern. Und da muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufmischen, die Situation. Ja.
Du meinst tatsächlich gerade das, was schon übersetzt ist in Deutsche, ne? Du schaust dir ja die deutschsprachigen Sachen an. Ja.
Genau, auch nach wie vor. Also ich finde schon, dass das gerade bei Übersetzungen aus den osteuropäischen Literaturen dieses Verhältnis noch unausgewogener irgendwie ist als in anderen Sprachräumen oder zumindest bei den großen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch.
Ja. Tatsächlich habe ich auch mehrmals schon gemerkt, dass die Autoren teilweise selber auf mich zugekommen sind oder wiederum Verlage mir so Bücher vorgeschlagen haben von Autoren. Und bei Autorinnen habe ich das Gefühl, da muss ich selber, also da frage ich selber nach. Okay. Die sind nicht so offensiv. Also ich will das natürlich nicht verallgemeinern, aber es fällt mir ein bisschen auf. Oder eben die Netzwerke sind stärker. Und ja, wie gesagt, wenn es natürlich schon entsprechend viele Kritiken und Besprechungen gibt und vielleicht Preise, dann bietet sich das ja auch mehr an, dann solche Bücher zu nehmen für die Übersetzung. Ist ja auch, man muss ja auch immer den Verlag überzeugen, dass es sich ja lohnt. Und
ja, natürlich. Und wenn man da natürlich Kritiken oder vor allem Preise hat, ist das sicher nicht verkehrt. Und dann ist natürlich auch ein Grundproblem, dass sehr, sehr viele AutorInnen keine Agentur haben, was ja eben auch wiederum im angloamerikanischen Raum oder bei uns ja auch völlig gängig ist. Die meisten haben eben nicht unbedingt diese Vertretung nach außen, aber dafür gibt es dann eben engagierte ÜbersetzerInnen, wie eben auch dich. Und du schreibst auch, dass du als Literaturscout arbeitest. Viele hören wissen vielleicht auch gar nicht, was das genau ist. Damit meinst du wahrscheinlich vor allem, dass du aktiv nach Texten suchst und die im Grunde den Verlagen vorschlägst? Oder wie kann ich das verstehen?
Ja,
genau so.
Das Wort stammt gar nicht von mir, sondern Monika Lustig von dem Verlag Edition Converso, die Verlegerin, die ist auch selbst Übersetzerin aus dem Italienischen, hat das so formuliert, weil ich ja auch an sie herangetreten bin mit einem Vorschlag. Und es ist genau das, ja, also ich bin sozusagen aus Versehen dazu gekommen, als Scout aufzutreten. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Ich will vor allem übersetzen. Aber da bisher die Verlage nicht an mich herantreten, es aber eine große Fülle an Texten gibt, die ich gerne übersetzen würde und die eben noch nicht übersetzt sind oder noch nicht mal jemand einen Versuch unternommen hat, den Text zu vermitteln, habe ich das dann übernommen.
Ja, dann können wir doch gleich mal eine Brücke zur Mitgift schlagen. Ein Buch, das eben unter dem anderen Namen veröffentlicht wurde, nämlich unter dem Namen Nora Werde. Ich habe der Name ist mir schon so häufig untergekommen, dass ich völlig überrascht war, dass es von der noch gar nichts auf Deutsch gibt, beziehungsweise nur in Anthologien, also nur in Ausschnitten in gewisser Weise. Das heißt also, im Grunde lag dieser Name ja in der Luft, also eigentlich ja eine bekannte Autorin. Dennoch, wie hast du dich da entschieden, das würdest du gerne machen? Also
ja, es geht mir genauso wie dir, dass ich den Namen irgendwie kannte. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, woher, aber wie du schon gesagt hast, ist irgendwie ein bekannter Name. Und als dann das neue Buch erschienen ist, bei einem interessanten Verlag, Ocean Morde, ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
Ich habe es immer Englisch ausgeschrieben. Ist es nicht Ocean More für mich? Ich dachte es eigentlich.
Aber More ist Meer, also deswegen weiß ich nicht.
Okay, ja, das stimmt.
Ocean More vielleicht. Okay. Eine Mischung daraus. Genau, ich kannte den Namen, so wie du, habe dann dieses schöne neue Buch gesehen auf Social Media und gedacht, ja, das interessiert mich, das bestelle ich mir. Habe es direkt beim Verlag sogar bestellt. Das hat auch mal gut funktioniert. Sonst kaufe ich meistens die Bücher, wenn ich irgendwie da bin sowieso. Mhm. Und ja, habe das gelesen und fand es schön. Und habe mir noch, wie auch oft, muss ich dazu sagen, die Bestätigung sozusagen geholt nochmal von guten Freundinnen oder Kolleginnen, die es auch im Original gelesen haben und auch gut fanden. Mhm. Das hilft mir dann schon auch immer sehr. Weil ich muss zugeben, mein erstes Lesen auf der Originalsprache ist schon sehr, nicht oberflächlich, aber also ich bin dann manchmal erstaunt, wenn ich dann den Text wirklich übersetze, 2, 3 Jahre später, was da alles noch zum Vorschein kommt, was ich irgendwie beim ersten Mal offensichtlich nicht verstanden habe oder schon wieder vergessen habe. Und deswegen ist es toll, wenn ich noch eine Zweit- oder Drittmeinung einholen kann von Leuten, ob das ein gutes Buch ist. Mhm.
So. Na, ich finde es immer gut, andere Leute zu fragen. Ich mache das auch. Also gerade wie jetzt in diesem Fall, ich meine, das ist ein Investment. Du kümmerst dich dann quasi ab diesem Moment irgendwie um das Buch, erstellst Probeübersetzungen, ein Exposé. Da kann man schon mal andere fragen, was die davon halten.
Ja.
Und damit hast du dich dann, das hast du dann verschlagen, vorgeschlagen.
Ich hatte die Probeübersetzung schon und habe das dann sehr zielgerichtet, Edition Converse, so vorgeschlagen. Wieder durch so einen Zufall, weil ich auf einer Werkstatt Judith Krieg kennengelernt habe, Übersetzerin aus dem Italienischen. Es war sogar nur eine Online-Werkstatt, aber auch das hat funktioniert und sie arbeitet auch für Edition Converso, hat davon irgendwie erzählt, von dem kleinen Verlag Mediterraner Sprachraum, Übersetzen aus verschiedenen Ländern am Mittelmeer sozusagen, auch sehr viel aus dem Italienischen, Arabischen, Französischen und so. Und Kroatien fehlte da irgendwie noch in der Liste, Slowenien hatten sie schon, dann dachte ich, ah, vielleicht kann ich genau damit jetzt, bin ich zum richtigen Moment da mit meinem Vorschlag und habe dann über Judith Krieg, dankenswerterweise, hat sie meinen Vorschlag sozusagen an die Verlegerin weitergeleitet. Das wollte ich auf jeden Fall an irgendeiner Stelle sagen in diesem Podcast. Also die Liste der Menschen, denen ich dankbar bin für die letzten 5 Jahre, die mir in irgendeiner Art geholfen haben, also sei es Kolleginnen oder Autorinnen, die mir vertrauen, so, das ist so wichtig. Natürlich auch die finanzielle Unterstützung. Ja, und sowas wie, dass eine Kollegin da netterweise meinen Vorschlag weiterverleitet an einen Verlag, das ist so viel wert, weil ohne Kontakte kommst du ja auch gerade bei den großen Verlagen überhaupt nicht rein. Mhm. Und aber auch bei den kleinen, ich weiß ja ein bisschen, wie es ist, also was mir die Verlegerinnen erzählen, du weißt es sicher auch, als du mal im Verlag gearbeitet hast. Mhm. Die werden dann teilweise überhäuft mit Manuskripten und wenn da nicht so eine persönliche Empfehlung dabei ist, dann geht es total unter. Also ich kann es auch verstehen, dass sie es nicht schaffen, alles zu lesen oder sich anzuschauen. Ja.
Wir wollen jetzt also zum Roman Mitgift kommen und vielleicht erstmal noch ein bisschen was zur Autorin sagen. Antonella Marušić wurde 1974 in Dubrovnik geboren, studierte kroatische Sprache und Literatur und veröffentlichte schon während ihres Studiums einen ersten Gedichtband und erlangte dann ab 2010, so habe ich das gelesen, unter dem Pseudonym Nora Verde Bekanntheit, veröffentlichte 2 Erzählbände und 2 Romane. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist Marušić auch als Journalistin, Kritikerin und Redakteurin tätig. Zudem ist sie Aktivistin und eine der InitiatorInnen des wichtigsten kroatischen feministischen Portals Vox Femine. Weil der Begriff oder der Name Nora Verde ja eben auch schon mal auftauchte. Sie ist unter diesem Namen in Südosteuropa bekannt. Ich habe geschaut, auch der Wikipedia-Eintrag auf Kroatisch läuft über Nora Verde. Steht aber nicht auf der deutschen Ausgabe. Wie kommt es denn dazu?
Ja, das war von Anfang an eigentlich noch in den Verhandlungen, ob Edition Converso das machen oder nicht, eine sehr klare Entscheidung von der Verlegerin Monika Lustig. Mhm. Und ihre Begründung ist, dass in ihrem Verlag eben schon viele Übersetzungen aus dem Italienischen erschienen sind. Mm. Und sie wollte jetzt auch schon auf dem Cover deutlich machen, dass das eben aus Kroatien oder irgendwie aus den slawischen Sprachen, dass man das schon am Namen erkennt, übersetzt wurde und nicht eine weitere italienische Übersetzung, die es schon viele gibt. Und Nora Verde klingt nun mal so italienisch. Ja. Antonella hat aber auch nichts dagegen.
Also.
Ja. Sonst hätte sie es ja nicht gemacht.
Nö, ich finde es auch gar nicht falsch. Ich finde es tatsächlich aus verlegerischer Sicht gar nicht verkehrt. Das ist zwar ein Name, den man nicht so einfach aussprechen kann wie Nora Werde, aber dieser Name lässt natürlich eine ja, autobiografische Lesart des Romans zu, wie wir dann gleich noch sehen werden. Oder das zumindest stimmt. Das Spiel damit zu, dass man nicht ganz klar ist, ist es dann autobiografisch oder nicht. Und dann ist ja die Autorin im deutschsprachigen Raum auch nicht etabliert. Also wir haben vielleicht mal von ihr gehört, aber da es ja noch kein Buch gibt unter einem anderen Namen, kann man das ja so oder so handhaben. Die Autorin ist relativ bekannt, weil die einfach sowohl als Schriftstellerin als auch als Journalistin einfach sehr viel Öffentlichkeit bekommt. Oder wie sieht's aus?
Ich würde sagen, ja, weil sie sehr aktiv ist als Journalistin und weil sie in Kroatien und auch für den ganzen BKSM-Sprachraum über Themen geschrieben hat, auch schon recht früh, über die sonst fast noch niemand geschrieben hat. So der erste Roman, Lend Me a Smile auf Englisch, irgendwie über queere Themen und jetzt der neue Roman, Mitgift, über Klassismus und Queerness auch. Also dafür wurde der auch gefeiert in Kroatien und das ist eben was relativ Neues einfach, ja.
Und wir sollten uns natürlich jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs natürlich auch mit diesem Text beschäftigen, denn der passt eben tatsächlich sehr, sehr gut zur Edition Converse, eigentlich schon 2021 erschienen bei Ocean More in Zagreb, wir nennen den Verlag mal so, und da eben Converse Texte zum Mittelmeerraum bzw. zu den mediterranen Sprachwelten machen, passt das hier sehr gut, denn das Buch spielt zum größten Teil auf einer Insel. Und zwar auf der Insel Korčula, eine Insel in der Adria vor der Küste Süddalmatiens unweit von Split, was wiederum der zweite Ort ist, der im Text eine gewisse Rolle spielt. Und zwar ist es ein Buch über den Sommer, eigentlich über mehrere Sommer, die sich hier jedoch zu einem einzigen zu verdichten scheinen. Es gibt nämlich nur so recht vage Zeitangaben, zudem ist der Text fast durchgängig im Präsens verfasst. Im Roman berichtet die Ich-Erzählerin Nela episodenhaft von ihren Sommerferien im Haus ihrer Großmutter im kleinen Örtchen Vela Luka. Ich glaube, das hat so, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube so um die 4000 Einwohner hat es aktuell. Ich weiß nicht, wie es in den 80ern waren, aber ja, nicht so groß. Und in diesem Bericht nimmt sie auch immer wieder eine kindliche Perspektive ein. Ihre geschiedene, alleinerziehende Mutter arbeitet in Split in der Gastronomie und kommt finanziell kaum über die Runden. Und auch ihre Großmutter lebt in einfachen Verhältnissen. Der Tag ist von harter Arbeit im Haus, Hof oder auf dem Feld geprägt. Und auch das Mädchen muss oft mit anpacken. Es geht um schöne, innige Momente und Gespräche mit der Großmutter. Aber darüber hinaus ist das Inselleben gar nicht so unbedingt idyllisch. Und das hat vor allem mit dem Onkel zu tun, der neben dem Haus der Oma ein eigenes errichtet und Nela immer wieder beschimpft und auch misshandelt, da ihm das als Mann offenbar zuzustehen scheint. Während auf der Insel die Zeit stillsteht, macht Nela eine Entwicklung durch. Sie wird in diesen Sommern erwachsen oder erwachsener und beginnt ihre Herkunft und Klasse, aber auch ihre geschlechtliche Identität und Sexualität zu reflektieren. Sie hat wenig Interesse an Kleidern oder Puppen, sie interessiert sich vielmehr für Cowboy-Spiele und Fußball, später dann ganz besonders für Bücher und auch das Schreiben und das entfremdet sie von ihrer Familie und sie entwickelt nach und nach so eine gewisse Klassenscham, stört sich am Bildungsgrad und an der Sprache ihrer Großmutter und anderer Familienangehöriger und ist neidisch, dass andere Familien sich viel mehr leisten können. Das war so meine kleine Einführung in den Text. Und ich würde ganz gern mit diesem Setting des Romans beginnen, also mit dieser Insel. Ich habe mir die mal online angesehen, an der Ecke gibt es ja zahlreiche Inseln und das sieht schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also, und das hätte ich nach dem Buch gar nicht so erwartet, denn diese Insel wird zwar beschrieben, aber eben mit dieser kindlichen Perspektive und zwar von einem Kind, das da jeden Sommer ist. Und ich glaube, wenn man als Kind jeden Sommer irgendwo ist, schätzt man wahrscheinlich die Lage oder das Meer gar nicht so sehr, wie wir das vielleicht aus der Ferne tun. Vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, also interessant, dass du das sagst, weil das würde ich definitiv unterschreiben für die Großmutter, die eben Landwirtin ist und außerdem eine ältere Frau und Witwe und zwar sagt, dass sie früher manchmal schwimmen gegangen ist im Meer, aber das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr macht. Und die kleine Enkelin will sie auch überreden, doch mal mitzukommen ans Meer. Und sie sagt, nee, das macht man nicht oder so. Oder sie jedenfalls will das nicht machen. Für sie steht eigentlich immer die Arbeit eben, wie du schon gesagt hast, im Haus und auf dem Feld, den Olivenhainen und so, im Vordergrund. Und die Enkelin geht dann aber alleine los und geht ja durchaus schwimmen und auch an die touristischen Strände und da zum Beispiel den Goldschmuck von Touris, die den verloren haben im Meer, dann taucht und sich da ihren Schatz sammelt. Eigentlich macht sie ja da schon irgendwie Sommerurlaub. Sie hilft ja auch gar nicht so viel auf dem Feld oder meistens nicht eigentlich. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, durch den Blick der Oma, den sie auch so aufsaugt oder die Perspektive hat sie automatisch, ist es ein ganz normaler Lebensort mit hartem Alltag und einfach der Wohnort der Oma. Aber sie kommt ja auf der Fähre an mit den anderen, mit den ausländischen Touristinnen. Das wird ja auch beschrieben und es sind so diese beiden Blicke, glaube ich, ne? Ja. Und für sie ist aber diese Insel eher so ein enger Raum, ja, so ein geprägt von diesen Traditionen, von dem Patriarchat, von diesem Onkel. Ja, der Arbeit.
Dann vor allem genau. so ein Raum, der auch natürlich immer enger wird mit den Jahren. Ich würde auch gar nicht sagen, dass sie diese Insel jetzt als so schrecklich beschreibt, aber sie benennt natürlich schon diese schönen Momente, die sie da auch hat. Ne, wenn sie da Fußball spielt oder irgendwie gerade am Meer natürlich auch ist und die anderen Touristen beobachtet. Aber es wird ja nicht als so eine wunderschön herrliche Idylle, wie auch immer, beschrieben. Und ich habe mir das immer damit zurechtgelegt. Mein Vater wurde in Polen geboren und wir waren als Kind in den 90ern, irgendwie 7 Jahre am Stück oder so, in den Masuren. Und wenn ich das mir da jetzt Bilder anschaue, denke ich, oh wow, sieht eigentlich ziemlich schön da aus. Aber wenn man als Kind mit so eine Retina hat und da immer wieder ist, glaube ich, empfindet man das nicht als so paradiesisch, wie ich das jetzt vielleicht wahrnehmen würde. Zumindest dachte ich bei diesen Fotos irgendwie, ach, das wäre nicht so schlecht.
Ja. Yeah.
Aber kennst du diese Ecke? Ich war da noch nie.
Also genau diese Insel nicht. Und ich kenne auch Süddalmatien eigentlich nicht so gut. Nein, oder gar nicht.
Das Buch spielt ja vornehmlich in den 80ern. Wir steigen ein, glaube ich, im Jahr 1981. Das wird auch sogar benannt, eine der wenigen Jahreszahlen. Ja. Und dieses Leben auf dieser Insel ist sehr einfach. Und ich habe auch das Gefühl, so dem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt eher skeptisch gegenüber gestellt. Und gerade was so das Technische anbelangt, kann man sich das jetzt eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, weil das ja mittlerweile alles so touristisch erschlossen war. Aber damals scheinen ja doch die Unterschiede zum Festland, vor allem zur Stadt, doch sehr groß zu sein.
Meinst du zum Beispiel, dass die Leute von der Insel dann nach Split fahren, um da einkaufen zu gehen, ne? Oder Arzt zu besuchen oder solche Dinge?
Genau, solche Dinge, aber auch irgendwie, das gibt ja diesen einen Vorfall, da stirbt jemand, weil es da irgendwie so einen Unfall mit einer Glühbirne gibt. Also es gibt irgendwie so eine Technikfeindschaft, habe ich das Gefühl. Nicht?
Doch, vielleicht schon jetzt. Ich erinnere mich jetzt wieder an die Szene, aber das wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen. Ist schon so lange
genau, darüber
her.
Darüber haben wir schon gesprochen. Genau, ich finde sowieso, dass man, wenn man sehr intensiv an einem Text arbeitet, habe ich manchmal das Gefühl, dass man, weil man so in den Kleinigkeiten hängt, dass man größere Passagen oder größere Zusammenhänge dann oft relativ schnell vergisst. Also bei mir ist das zumindest so.
Ja, oder wenn ich es dann in der Druckfahne lese, bin ich auch manchmal überrascht, was da steht. Oder ein Jahr später, und das, obwohl ich das übersetzt habe. Ja.
Es gibt auf jeden Fall diesen Unterschied zwischen diesem Dorf und der großen Stadt, obwohl wir tatsächlich die Stadt erst kennenlernen, wenn Nela Teenager ist, also im hinteren Teil des Buches. Da geht es so ein bisschen mehr um Split, wie sie Split wahrnimmt. Davor steht ja dann doch die Insel im Fokus. Sie erscheint auf jeden Fall sehr, sehr dörflich und es ist vor allem so ein Ort, an dem jeder jeden kennt und an dem sehr, sehr stark darauf geachtet hat, wie man sich zu benehmen hat. Es gibt sehr, sehr starre, ein groß, enges Korsett an Geschlechter und vor allem aber auch an Verhaltensnormen.
Ja, soll ich vielleicht mal die kleine Stelle vorlesen, wo das auch so schön.
Ja, danach habe ich auch noch einen Satz.
Ja, sag du erst mal.
Nein, du bist dran.
Okay.
Vielleicht haben wir die gleiche Stelle.
Also das ist im ersten Kapitel und Nela ist gerade mit der Fähre angekommen und die Oma hat sie abgeholt und Dann geht's los. Mhm. Oma läuft wie ein Cowboy. Sie schmeißt das rechte Bein zur Seite, als wäre ihr linkes kürzer. Wir gehen über den Kai zurück, um möglichst wenig bekannte Gesichter zu treffen. Auf diese Weise kommen wir schneller zu Hause an. Auf geht's, treibt sie mich an. Unser Haus befindet sich im Viertel Mirkirat, ganz oben am Ende einer schmalen, steilen Gasse mit dem schönsten Blick über die ganze Bucht. Unterwegs quatschen wir über Gott und die Welt, wie zwei Freundinnen, die sich Jahre nicht gesehen haben. Alle paar Meter begegnen wir auf den engen Straßen Leuten, die uns grüßen und dann sagen, die Kleine aus Split ist also wieder da. Das abendliche Anlegen des Schiffes ist für den Ort immer ein Ereignis, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Leute gucken, wie viele angekommen sind, zählen, wie viele unsrige und wie viele Ausländer dabei sind. Die Fährsirene hat noch nicht getutet, da warten die Einheimischen bereits am Kai. Während das Schiff langsam an Proist vorbeifährt, kommen sie schon auf die Straße und drehen wie zufällig eine Runde. Manche spazieren sogar von Mirkirat bis ganz hinunter zum Kai. Wer zu faul ist, beobachtet die Szene vom Fenster oder von der Dachterrasse aus. Meine Güte, wie gespannt die Leute immer sind, wundert sich meine Oma. Sie geht bloß zur Fähre, wenn sie jemanden erwartet oder ein Paket entgegennehmen muss. Ich hab doch hier genug zu rabotten. Was soll ich da runtersteigen und Faxen machen vorm Schiff, sagt sie kopfschüttelnd. Wenn wir unser Haus erreicht haben und die alte Hoftür aus grünem Holz öffnen, weiß ich, dass mein Sommer gerade erst beginnt. Ja, das war die eine Stelle und ich weiß nicht, welche du jetzt gerade gleich nimmst.
Nein, das war auf jeden Fall eine schöne Stelle, an der man sehr, sehr viel ablesen kann. Also einmal diese Sozialkontrolle, ja, also das ist, die Oma wählt ihre Wege danach aus, wie vielen Menschen sie begegnen könnte, weil die sie von der Arbeit abhalten oder irgendwie nerven könnten oder wie auch immer. Also sehr große Sozialkontrolle, ein großer Blick darauf, was die anderen eigentlich alle tun. Und hier eben auch gerade mit dieser Szene, wenn die Fähre einkommt, nochmal diesen starken Unterschied machen zwischen wir und die anderen. Diese eingeschworene Gemeinschaft und die anderen natürlich, die Fremden, die Touristen. Ich finde, das wird in dieser Szene auch sehr schön deutlich.
Ja, und kurz danach geht's ja dann auch darum, wie die Leute auf der Insel von allem überzeugt sind, dass sie das am besten machen. Also zum Beispiel das beste Olivenöl und dass ihr Wasser in den Buchten am saubersten ist und die Insel am schönsten und so weiter. Und das Essen am gesündesten. Mhm. Und dann fragt sich die kleine Nela, naja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ihre Oma wird dann auch nachdenklich und stimmt ihr irgendwie zu, aber sagt dann halt sowas, unsere Leute sind halt so. Die mögen ihre Sippe, die kleben an der Scholle und haben außer von der Insel nicht viel gesehen. Mhm. Ja, also Nela stellt es irgendwie in Frage. Und weil sie aber natürlich auch, weil sie aus Split kommt und eindeutig die Städterin ist oder die Fremde irgendwie. Sie gehört ja nicht so richtig dazu. Sie spielt dann halt in den Sommerferien mit ihren Cousinen und Cousins, genau. Aber sie gehört nicht so richtig dazu. Sie wird auch gehänselt. Und will dann doch lieber einfach mit ihrer Oma abhängen, weil die anderen Kinder irgendwie, genau, sie ärgern oder langweilig sind, je nachdem. Mhm. Oder sie hat keine Lust auf Gummitwists und Mädchenspiele. Ja. Das kommt auch noch dazu, ja.
Na, das, was ich rausgesucht habe, kommt relativ hinten eigentlich. Das fand ich so schön, um diese starren Verhaltensnormen irgendwie deutlich zu machen. Das ist eigentlich nur so zwei kurze Sätze. Da heißt es dann, ich kann die alten Menschen aus Lucca schwer auseinanderhalten, sie sind alle gleich, Männer wie Frauen, reden gleich, sind gleich gekleidet, fragen mich alle das Gleiche, wenn wir sie im Ort treffen. Also diese sehr, sehr homogene Gemeinschaft, in der es natürlich besonders auffällt, dass Nela schon in sehr, sehr frühen Jahren sich eben anders verhält, so also ein bisschen unangepasster ist, beziehungsweise man kann sie wahrscheinlich als so ein Tomboy bezeichnen. Das eben sich für den sogenannten Mädchenkram nicht besonders interessiert. Und wir erfahren eben auch, dass das für die Familie, ich meine vor allem für die Mutter, ein großes Problem ist, die eben versucht, sie in Kleider zu zwingen und an einer Stelle auch wütend wird und ihr irgendwie sagt, irgendwie sie hat ein Mädchen geboren und keinen Jungen.
Dieses Thema mit der Kleidung ist, also mit den Genderrollen ist auch sehr interessant. Da weigert sie sich ja zum Beispiel, das Kleid, was ihre Mutter ihr extra für die Sommerferien gekauft hat, anzuziehen und lässt es einfach in ihrer Sporttasche drin. Und irgendwie die Oma akzeptiert es auch. Oder sie weiß gar nicht, dass sie vielleicht dieses Kleid hat. Sie erzählt es ja auch einfach gar nicht.
Ich denke, das ist der zweite Punkt. Ja,
ja genau. Und einmal probiert sie es dann auch nochmal an, als die Oma gerade auf dem Feld arbeitet oder in der Kirche ist und sie alleine zu Hause ist. Und kommt zu dem Schluss, nee, das passt ihr gar nicht, sie fühlt sich damit überhaupt nicht wohl und packt es sofort wieder zurück in die Tasche und da bleibt es dann auch den ganzen Sommer liegen.
Das macht diese Inselsituation natürlich ganz spannend. Dann einerseits gibt es zwar dieses enge Korsett an Normen, aber gleichzeitig ist ihre Mutter eben auch nicht mehr da, die sie beaufsichtigen kann. Also einerseits diese sehr homogene Gesellschaft, andererseits dann auch wieder bestimmte Freiheiten, gerade bei der Großmutter, die ja ohnehin sehr beschäftigt ist und gar nicht die Zeit und Lust hat, da irgendwie so zu sehr drauf zu schauen, was die Enkelin da macht.
Sie spart ja zum Beispiel auch ihr Taschengeld an und kauft sich dann immer die neueste Bravo.
Das hat,
und liest sie dann heimlich.
Das hat mich völlig fasziniert, also dass es um die Bravo ging. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwie, gab es da irgendwie eine, jetzt noch in den 80ern ist, gab es da eine jugoslawische Ausgabe der Bravo? Nein, es war die deutsche. Es taucht dann irgendwann auf, dass sie eigentlich überhaupt nichts lesen kann, aber da sind dann anscheinend die Bilder ausreichend.
Ja, fand ich auch toll.
Weil in dem Stück, das du gelesen hast, natürlich der Dialekt schon eine bestimmte Rolle gespielt hat und der eben auch sehr, sehr typisch ist für die Region und für die Insel noch stärker, wollen wir vielleicht, bevor wir mit anderen Punkten dann weitermachen, zu diesem Aspekt kommen, der natürlich auch die Übersetzung betrifft. Ich habe noch eine ganz kleine Frage vorab. Ich schaue ja immer online, ob der Titel des Buches wörtlich übersetzt wurde, wenn es sowas wie wörtlich übersetzt überhaupt geben kann. Google hat mir meine Mitgift ausgespuckt. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt. Und auch Daughter ist kein slawisches Wort, sondern aus dem Italienischen.
Ah, okay.
Also es ist auch ein Dialektwort im Titel.
Aha.
Ja, genau.
Und warum fehlt das meine weg? Ist es zu sehr wie eine Konfession? Das dachte ich. Ich finde tatsächlich Mitgift sogar den besseren Titel.
Ja.
Meine Mitgift ist so irgendwie, ja, da schwingt mehr Pathos irgendwie mit und mehr jetzt ganz als Eingemachte, jetzt werden die ganz großen Themen ausgepackt. Während das, und das muss man auch dazu sagen, während hier zwar auch viele gewichtige Themen verhandelt werden, das aber trotzdem ein eigentlich leichtes Buch ist. Also es spielt im Sommer und es hat tatsächlich auch eine sommerliche Atmosphäre. Das finde ich, schafft die Autorin sehr, sehr gut, mit diesen gewichtigen Problemen eigentlich so umzugehen, dass man das sehr, sehr flott und mit Spaß daran irgendwie gut lesen kann.
Ja, absolut, finde ich auch. Also ich glaube, das macht auch dieses Anekdotische, dass das so kleine Geschichten in der Geschichte sind, was ich sehr mag. Allerdings gibt es dann vielleicht nicht so eine große, spannende Handlung. Diese Erwartung wird enttäuscht, wenn LeserInnen die haben. Aber es sind eben schöne oder aber auch schlimme und schockierende teilweise Situationen, die so für sich auch irgendwie schön sind, wie so eine kleine Szene. Ja, und die natürlich alle miteinander zusammenhängen, weil es ist ja so im Gesamten dann so ein Aufwachsen beschreibt und diese Entwicklung, wie du schon gesagt hast. Aber sie können auch so für sich stehen, so ein bisschen. Und ja, zum Titel, ich habe nicht so viel da hinzuzufügen. Das klingt irgendwie so kurz und knackig irgendwie besser. Und das meine vielleicht verengt den Titel mehr, als es nötig ist. Ein kurzer Titel ist ja oft dann auch sehr schön, wenn das klappt auf Deutsch.
Ja, ne, ich habe auch nichts gegen lange, aber ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass dieses meine Mitgift hat so eine gewisse Schwere, die der Text eigentlich gar nicht hat, finde ich. Also von daher finde ich es gar nicht verkehrt. Und ich wollte auch noch sagen, weil du das eben auch gerade schon angesprochen hast, wenn Sie sich wundern, dass wir uns eher so über Personen und Situationen unterhalten, das hat mit dem Text zu tun, denn eine wirklich konventionelle Handlung mit so einem Anfang und Ende haben wir hier gar nicht. Hier geht es wirklich um, sehr, sehr stark, finde ich, um Atmosphäre, um so einzelne Szenen, die oft mit so kleinen Gesten sehr große Themen eigentlich berühren.
Ja, manchmal mit so einer ironischen Pointe oder irgendeinem lustigen Ausspruch, den die Oma gemacht hat oder irgendwie der Wut von Nela, die dann irgendwie da wegrennt und irgendwas anderes daraus macht aus der Situation oder so. Genau.
Ja, man merkt schon, wenn man das Buch aufschlägt, dass man es hier wahrscheinlich mit Dialekten zu tun haben wird, denn wir erfahren gleich, dass es hinten ein kleines Glossar gibt. Das ist tatsächlich auch gar nicht so lang, da geht es vor allem um viel um Gerichte, also viel um Essen. Darüber möchte ich auch noch im Anschluss mit dir reden. Aber wir erfahren und wir merken dann eben auch beim Lesen, dass einige Personen, vor allem die Großmütter, so einen gewissen Einschlag haben. Wird direkte Rede wiedergegeben, ist das nicht immer Hochdeutsch. Und das löst immer so eine kleine Irritation beim Lesen aus. Und man fragt sich, auf welchen deutschen Dialekt du hier eigentlich anspielst, beziehungsweise mit welchen du arbeitest oder welche du verarbeitet hast, weil du kannst natürlich nicht mit dem Kroatischen arbeiten. Du musst es ja irgendwie überführen. Kannst du erklären, wie du da vorgegangen bist? Weil ich würde mal behaupten, oder so habe ich das gelesen, dass du dich ja bei verschiedenen Dialekten bedienst. Also einige Begriffe kamen mir irgendwie so bayerisch-österreichisch vor. Dann gibt's die Kleine, die ich natürlich irgendwie aus der Berliner Ecke kommt, auch irgendwie erkannt habe. Wie lief denn das ab?
Ja, sehr gerne. Also das ist oder sehr schöne Frage. Die liegt ja auch auf der Hand. Aber du hast richtig erkannt, das ist auf jeden Fall ein konstruierter Dialekt und speist sich aus vielen verschiedenen so Markern, sogenannten, weil ganz oft abgeraten wird. Ich glaube, es gibt auch einige Gegenbeispiele, die das anders versucht haben oder versuchen, in Übersetzungen, also wirklich einen konkreten Dialekt zu benutzen. Aber oft wird auch davon abgeraten, weil dann zu sehr so ein bestimmter Ort im deutschen oder deutschsprachigen Raum wir uns vorstellen beim Lesen. Ja. Also das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Und zugleich, ja, musste ich mich ja irgendwie für irgendwas entscheiden. Ich habe schon den Workshop erwähnt und die Kollegin Cornelia Hollfelder von der TAN, die diese Dialekte so systematisiert hat. Und sie hat sie eingeteilt in Norden Tiefland und Süden Nicht-Tiefland, beziehungsweise Berge. Und fasst dann eben so zusammen. Also wie du richtig festgestellt hast, also berlinerisch sollte die Kleine nicht sein. So eher, also ich habe jetzt eher an Sächsisch gedacht, aber ist ja auch egal. Ach so, also es fängt quasi auch, ja. So, ja, es fängt quasi so bei Mittel, in der Mitte an bis in den Süden. Also es ist so ein bisschen Sächsisch, Fränkisch, Alemannisch, Schwäbisch oder so dabei.
Best of.
So ungefähr. Und eigentlich hat die Kollegin empfohlen, für mehr Nähe die nordischen Dialekte zu wählen. Aber das hat für mich irgendwie nicht gepasst, mir jetzt diese Oma und dieses südliche Dalmatien mit nordischen deutschen Dialekten vorzustellen. Und es muss irgendwie auch was sein, was ich selber dann so fühle, wenn ich diese Oma vor mir sehe und dann versuche, da Dialoge zu machen auf Deutsch. Aber es liegt auch an diesem südlichen Flair und das hat für mich irgendwie nicht gepasst mit Norddeutschland. Deswegen habe ich mich eigentlich genau für das Gegenteil entschieden, was Cornelia Hollfelder-Tann empfohlen hat. Aber ich habe mich auf jeden Fall orientiert an ihrer herrlichen Aufzählung von so Markern oder auch einzelnen Begriffen. Wie zum Beispiel die Erdäpfel für Kartoffeln. Da hatte ich auch überlegt, ob ich sowas wie Grumpier oder Grumbier, Grundbirne, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. In verschiedenen Dialekten hatte ich da auch erst dabei und dann habe ich mich das dann doch nicht getraut oder bin wieder zurück zum Erdäpfel, weil im Original ist es nämlich Krumpier und das hätte so gut gepasst, weil das fast das Gleiche war, aber genau, ich habe dann doch wieder die Erdäpfel genommen. Oder was noch? Sowas wie Sackerlot oder Espressiert bei ihm oder so. Also das hat auch irgendwie, oder die Kleine eben, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, da so in verschiedenen Synonymwörterbüchern oder was ich eben selber so im Ohr hatte, zu verwenden. Weil ich dazu sagen muss, das Original ist wirklich sehr, sehr viel im Dialekt geschrieben, also noch viel mehr als im Deutschen. Sogar die Erzählstimme von Nela redet oft Dialekt, also die Oma noch mehr, aber so. Aber das wäre zu viel gewesen in der Übersetzung. Ja. Also ich weiß nicht, was dein Eindruck jetzt war beim Lesen.
Aber im Buch benutzt du ja auch beides für die Erzählerin, aber du lässt ja, glaube ich, die Nela nur in der direkten Rede, wenn sie tatsächlich mit jemandem spricht, Dialekt verwenden, ne?
Genau, aber die Erzählsprache ist jetzt nicht ganz hochsprachlich immer, aber doch Hochdeutsch, Standarddeutsch, kein Dialekt.
Würde ich schon sagen,
genau.
Ja.
Also das war für mich tatsächlich eine große Herausforderung, erstmal das überhaupt zu verstehen. Aber zum Glück sind ganz viele Dialektwörter dann doch aufgezeichnet in dem Online-Wörterbuch der kroatischen Sprache. Und da steht auch die Herkunft auch dabei, also aus dem Italienischen oder Venetischen.
Okay, das wollte ich nämlich fragen, ob du eben nicht aus der Ecke kommst, da überhaupt alles verstanden hast. Aber man wird da tatsächlich fündig.
Relativ viel konnte ich finden. so wie das eigentlich auch sonst beim Übersetzen ist, dass ich sehr, sehr viel nachschlage, gerade auch als Nicht-Muttersprachlerin, lieber dreimal zu viel nachschlage. Und wenn ich es in den Wörterbüchern nicht finde, dann versuche ich es über 5 verschiedene Wörterbücher und am Ende auch oft einfach bei Google eingeben und dann irgendwie so über Texte oder Bildersuche oder so. Also und das funktioniert ja auch bei Dialekt, Bildersuche, gerade die ganzen kulinarischen Sachen. Aber ich habe auch richtig viel die Autorin gefragt. Ja. Und es ist richtig toll, dass Antonella Maruschic sich die Zeit genommen hat und wirklich in mehreren Zoom-Sitzungen mir meine ganzen Fragen beantwortet hat. Und manchmal hat sie sogar noch mal ihre Mutter gefragt, weil sie selber nicht mehr genau wusste, was dieses Wort eigentlich heißt. Und dann noch mal zu dem Glossar. Es gibt auch im Original ein Glossar.
Ach, selbst da brauchen die das. Okay.
Genau, weil nämlich, ja, also dieser Dialekt wirklich ganz anders ist zum Teil, also die Lexik. Und deswegen, da auch LeserInnen aus Zagreb oder anderen Regionen des ehemaligen Jugoslawien erst recht natürlich diese Wörter nicht verstehen, gibt es dieses Glossar. Und ins deutsche Glossar sind aber wiederum ganz andere Wörter letztlich gewandert, als ich vielleicht auch ursprünglich dachte. Also eigentlich hätte ich am Anfang lieber noch mehr von diesen italienischen Begriffen so ins Deutsche gerettet, weil ich die eben so schön und besonders fand. Musste dann aber einsehen, so mit der Zeit, dass es der Text so zu viele so fremde Wörter dann irgendwie störend wären. Ist auf Deutsch einfach nicht so genau so umzusetzen. Die Wirkung ist irgendwie anders. Und dann habe ich mich zunehmend entschieden, auch in Absprache mit der Lektorin, diese kulinarischen Begriffe stehen zu lassen, weil es da irgendwie am besten funktioniert. Dass halt auch öfter Wörter sind, wie zum Beispiel Manestra, was dann Minestrone so vielleicht auch bekannt klingt und vielleicht nochmal ein ganz anderes Gericht am Ende ist, als ich erst denken würde, aber so ist es zumindest, es klingt erstmal vertraut. Aber so 1-2 Wörter habe ich dann doch stehen lassen dürfen oder mich dafür eingesetzt, zum Beispiel die Pescheria, die Fischhalle von Pesch oder so. Ja.
Genau, auch das kann man sich fast denken.
Genau. Vielleicht nicht alle so, es ist vielleicht voraussetzungsvoll, aber genau, es gibt ja hinten die Erklärung und ich denke auch aus dem Textzusammenhang habe ich mich ja auch bemüht, dass das dann irgendwie erklärt wird. Wenn es zum ersten Mal vorkommt, dann kurz danach das Wort Fischhalle oder so, dass irgendwie klar ist, sie gehen jetzt in die Fischhalle. Und eigentlich ist mir lieber, wenn das auch ohne Glossar verständlich ist, einfach aus dem Text heraus, das ist schon mein Bemühen. Aber da das jetzt im Original eben auch ein Glossar gab, haben wir das dann auch so gemacht.
Genau, und wir wollen natürlich irgendwie niemanden abschrecken, das ist ein absolut lesbarer Text, da sind gar nicht so viele Wörter dabei, die,
genau.
Also es ist, wir haben uns jetzt zwar viel über Dialekt und besondere Begriffe unterhalten, aber es ist insgesamt ja doch überschaubar und tatsächlich, wie ich das schon gesagt hatte, hatte ich das Gefühl, betreffen wirklich viele von diesen Dialektwörtern oder besonderen Wörtern das Essen. Und ich glaube, man kann generell sagen, immer so in der Frage, was ist so das große Thema des Buches? Ist es das Inselleben? Ist es irgendwie die Erweckungsgeschichte der Protagonistin? Auch Essen, finde ich, ist, könnte das große Thema sein, denn über die Beschaffung von Nahrung, ob nur durch die eigene Ernte oder durch Einkäufe, über die Zubereitung von Essen, über den Verzehr, selbst über die Lagerung, also das spielt eine unglaublich große Rolle in diesem Buch. Eigentlich in jeder Episode von diesen vielen kleinen Episoden taucht Essen irgendwie auf. Und nicht nur das Essen selbst, sondern auch bestimmte Kulturtechniken oder Praktiken, die mit diesem Essen verbunden sind. Auch die Protagonistin hat einen gesunden Appetit, auch das gibt es immer wieder, die isst gerne und das ist nie ein Problem, das steht nie zwischen ihr und der Familie. Aber ja, das fand ich außerordentlich interessant, wie präsent das eigentlich in diesem Text ist. Spielt das für diese Inseln so eine Rolle oder ist das einfach die Familie oder ist das einfach die Art und Weise, wie man in dieser Familie miteinander kommuniziert? So alles
ja,
wahrscheinlich.
Als auch, würde ich auch sagen. Ja. Also für mich prägt es an erster Stelle sehr die Beziehung zwischen der Oma und der Enkelin, weil ja sie von ihr lernt, wie man Sachen kocht, aber auch vorher, sie beobachtet ja auch, wie die Oma das anbaut. Sie ist ja, den ganzen Alltag ist die Oma damit beschäftigt, das Gemüse anzubauen und zu ernten und dann auch zu verarbeiten letztlich und auf den Tisch zu bringen. Und Die Kleine ist da dabei und hilft mal ein bisschen und lernt aber auch die Rezepte, lernt diese Hülsenfrüchte zu unterscheiden oder die Fische, das finde ich eine wundervolle Szene, wie sie von der Oma auf den Markt geschickt wird, also in die Fischhalle geschickt wird und ich glaube, jetzt weiß ich nicht genau, sie soll Brassen kaufen und bringt am Ende Sardellen mit, glaube ich.
Nein, andersrum.
Und, andersrum, ja, danke, bei dir ist die Lektüre frischer. Genau, und wundert sich noch, dass es so billig ist, dass sie ja ein Schnäppchen gemacht hat und den Rest von dem Geld einstecken darf auch, also halt für ihre Bravo sparen zum Beispiel oder für Süßigkeiten. Und dann sagt die Oma, ja, das sind ja die falschen Fische und sie gibt aber nicht zu, dass es jetzt ihr Fehler war. Naja, und dann am Ende will die Oma nach der Kirche schnurstracks zum Fischhändler marschieren und dem jetzt die Meinung sagen, warum sie der Enkelin so die falschen Fische verkauft hat, was das soll. Und im letzten Moment schafft Nelas dann doch noch der Oma zu gestehen, dass es ja eigentlich ihr Fehler war. Und die Oma ist dann eigentlich gar nicht wütend auf sie, sondern sie freut sich, glaube ich, dass sie es zugegeben hat. Und dann machen sie so eine lustige Übung. Also sie braten beide Fische an und vermischen sie in der Schüssel und die Kleine soll dann halt, also sie kriegt dann von der Oma beigebracht, wie man diese beiden Fische auseinanderhalten kann an irgendwie so einer goldenen Linie oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann übt sie das so mit jedem Fisch, den sie sich auf den Teller packt. Ja, das ist eine von diesen Anekdoten, die so die Beziehung einfach zwischen den beiden, glaube ich, beschreiben und erzählen. Und ja, ich finde es auch herrlich, wie sie zum Beispiel die Pastete aus der Dose über alles liebt und die Oma das dann am nächsten Tag einfach wegwirft, den Rest, der Katze gibt, glaube ich, den Rest und sie sich total ärgert, weil sie das eigentlich noch essen wollte. Oder jetzt fällt mir auch noch
aber was,
ein.
Aber was wiederum mit dieser Modernisierungsskepsis zu tun hat, denn die Oma kennt diese Konserven nicht und das ist sicher, das Essen da drin ist schadhaft oder zumindest nicht so gut wie das eigene. Und wenn das einen Tag offen ist, dann ist das schlecht und muss weg.
Stimmt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, auch die Beziehung zum Onkel wird ja auch über Essen erzählt. Also die Situation am Tisch, gerade am Anfang vom Buch, wo sie dann auch geschlagen wird letztlich vom Onkel, weil sie so frech ist. Da geht's auch, also diese machtvolle Beziehung letztlich zwischen den beiden oder diese hierarchische wird ja auch übers Essen erzählt. Nicht nur, weil die beiden sozusagen Frauen in der Geschichte ihm alles servieren und so, sondern dann gibt es ja auch diese Szene, wo er von der Arbeit dann so einen Käse mitbringt, den hat er irgendwie bekommen für eine Gegenleistung, weil er den Nachbarn geholfen hat. Und dann bringt er so einen feinen Käse mit und er bestimmt ganz genau, wer was zuerst isst und wie viel. Also es ist ja auch einerseits was Besonderes, was eben auch rationiert wird, jetzt nicht einfach so weggegessen werden soll, wie die Enkelin das vielleicht gern machen würde. Aber es ist auch so ein Machtausdruck, ja, wer das Sagen hat einfach.
Wir müssen zum Ende kommen. Ich würde aber ganz gerne doch noch irgendwie diesen Onkel versuchen einzubetten und überleg gerade, wie ich da jetzt eine Frage draus mache. Wir haben ja, oder du hast ja eben auch so ein paar von diesen leichten Episoden auch mit der Oma geschildert, mit dieser Fischszene und über diese Anekdoten wird irgendwie auch vermittelt, wie die so zueinander stehen. Wenn man das Buch aufschlägt oder wenn man mit dem Text beginnt, erwartet man nicht diese Leichtigkeit oder diesen Humor oder diese Ironie, denn der Text beginnt ja mit einem doch recht düsteren Zitat von Marguerite Duras aus Heiße Küste aus dem Buch. Ich lese mal kurz vor. Sie schämte sich immer mehr, sie hasste sich, hasste alles, floh vor sich selbst, wäre am liebsten vor allen geflohen, hätte sich am liebsten alles vom Leibe gerissen. Ja, also mit diesem Zitat beginnt das Buch und wenn man dann sich den ersten Absatz anguckt, beziehungsweise den ersten Satz, da heißt es dann, an diesem Nachmittag verpasste mir mein Onkel die erste Tracht Prügel. Und das ist untertrieben, das lernen wir später auch noch, hier geht's ganz klar um Misshandlungen und das wirkt so lange nach. Es gibt so ein paar Stellen, da greift die Erzählerin vor, was so in 15, 20 Jahren passiert und wir erfahren also dann später, dass sie das noch nicht mal während des Studiums so den Kommilitoninnen erzählen kann, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise sie spielt das eigentlich runter und redet eben auch irgendwie von der Watschen oder vom Prügel, aber nicht eben von den Striemen da mit dem Gürtel auf ihrem Rücken. Aber dennoch.
Ja, so dieses Worte finden für das, was passiert ist, ne? Das spielt auch eine Rolle in dem Buch. dass das so ein Prozess ist, ja.
Also wir erfahren recht schnell, dass das ein furchtbarer Onkel ist und ich war auch am Anfang so ein bisschen sauer auf die Großmutter, weil sie es ja dann doch irgendwie geschehen lässt. Sie tröstet zwar die Enkelin, aber sie greift nicht ein, weil klar ist, wo die Frauen stehen und wo die Männer stehen in dieser Geschichte. Genau hier gleich auf Seite 3, wir sind Frauen, wir können das nicht. Also es ist immer sehr klar, wo der eigene Platz ist. Auf jeden Fall nach dieser Prügelszene geht es eigentlich darum, was für ein Buch wir hier eigentlich in der Hand haben. Denn diese Misshandlung lösen einen, und da zitiere ich, Rachedurst in der Erzählerin aus. Sie will sich aber nicht körperlich rächen, sondern auf andere Weise. Sie möchte sich dadurch rächen, dass sie Schriftstellerin wird. Also darin besteht ihr Befreiungskampf. Darin besteht ihre Gerechtigkeitsmission. Und da hatte ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir eigentlich so in diesem Buch jetzt so eine klassische, ja, mein Weg zum Schreiben, mein Weg zum Text. Am Ende verfasse ich irgendwie ein Buch oder, keine Ahnung, entdecke ich Schreiben für mich. Aber das ist es dann eigentlich gar nicht so sehr. Und ich glaube, auch in diesem Fall ist es nicht so plakativ, sondern diese Erzählerin kommt sehr wohl irgendwie zum Schreiben, aber über Umwege. Das fand ich irgendwie sehr interessant, dass diesem Text, in dem es ja vornehmlich um so Kindheitserinnerungen geht, dem diese Entwicklung, dieser Befreiungskampf dann irgendwie doch eingeschrieben ist. Aber so auf subtile, relativ ziemlich clevere Art und Weise eigentlich. Das war jetzt auch keine Frage, aber.
Ja, na, ich würde auch immer noch ergänzen. Ich glaube, das ganze Buch lässt sich beschreiben als so ein Prozess, Worte zu finden für was passiert ist, die eigene Identität, aber auch die Klassenzugehörigkeit irgendwie in Worte zu fassen. Und das passiert ja mit dem Aufschreiben des Buches, sozusagen. Und gleichzeitig ist Nela schon als kleines Mädchen, kleines Kind damit befasst, von der Oma diese Geschichten aufzusaugen und auch festzuhalten. Also sie holt ja dann auch tatsächlich ihr Notizbuch raus und schreibt mit, wenn die Oma Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt zum Beispiel. Oder von ihrem Bruder oder von dem Opa von Nela, wie er zu den Partisanen gekommen ist und erst nicht wollte oder so. Das saugt die alles auf, nicht nur die Rezepte, sondern eben auch die Geschichten. Und sagt ja auch, ihre Oma ist eine große Geschichtenerzählerin. Es bestätigen auch die anderen Verwandten, dass sie sich zwar auch ein bisschen erinnern können an den Krieg, aber sie könnten es niemals so toll erzählen wie ihre Oma. Und da ist sie auch so stolz darauf irgendwie. Sie sucht ja auch nach Dingen, auf die sie stolz sein kann in der Familie. So zum Beispiel erzählt sie, wie die Oma Sängerin eigentlich werden wollte und sehr toll singen kann. Aber sie durfte es leider nicht werden, weil ihre Älteren wiederum gesagt haben, also sie hätte eine Gesangsausbildung anfangen dürfen in der Stadt. Sie wurde sozusagen entdeckt als Talent. Aber die Eltern haben gesagt, nein, wir brauchen sie bei uns auf dem Feld, im Haushalt. Die kann nicht weggehen. Und dann sagt die Nela so, ja, so endete Omas Gesangskarriere, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Und sie stellt sich dann vor, wie alle ihre Freundinnen aus der Klasse und aus Split und so zuhören, wie toll ihre Oma singen kann und sie endlich mal auf was stolz sein kann und so, weil eigentlich mag sie ihre Oma ja total gerne, aber genau, es ist so, glaube ich, auch für sie gar nicht so einfach, diese Inselwelt sozusagen zu verbinden mit der städtischen Welt und da so einen Umgang zu finden mit diesem tollen Erbe, was sie einerseits bekommen hat, was jetzt aber nicht so ein materielles ist, nachdem sie die ganze Zeit so sucht oder eigentlich ja eben auch neidisch ist, wenn die anderen Kinder mehr Geschenke bekommen und so. Und sie bekommt halt nur so diese Geschichten und das Essen, ja.
Was dann natürlich wiederum auf den Titel des Buches anspielt. Also diese Mitgift ist der Stolz auf das Erlebte und vor allem spielt es an auf diese weitergetragenen Erinnerungen und auf das Geschichtenerzählen. Das ist das, was ihr weitergegeben wird. Genau. Und ich finde, das wird auch so auch gut enden können, oder?
Ja.
Liebe Marie, ich danke dir ganz herzlich, auch für den Einsatz vorab in der technischen Frage, aber noch mehr für das Gespräch, was dann doch noch zustande kam. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung und auch für das schöne Gespräch.